wenn zwei beieinander liegen und aneinander Freude haben und das alles auch noch ungeschützt, ja, was kann dann das Resultat dieser schönsten Nebensache der Welt sein? Elternpflichten und Elternrechte. Und auch darüber hat natürlich der Allrounder Immanuel Kant nachgedacht. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke. Und ich sage mal herzlich willkommen zu unserer dritten Staffel, die wir auch wieder dem digitalen Kant-Zentrum Nordrhein-Westfalen verdanken. Und für den neuen Anfang ist Larissa Berger gekommen von der Uni Siegen. Willkommen, Frau Berger.
Herzlichen Dank, Herr Wiebeke. Was für ein schönes Intro.
Naja, ich dachte, wenn schon, gehen wir auch gedanklich in das rein, was zwei miteinander machen können. Und wenn wir das dann mit Kant denken, was genau geschieht aus seiner Perspektive beim Zeugungsakt?
Das ist durchaus ganz spannend, was der Kant dazu zu sagen hat. Denn der Zeugungsakt ist erstmal ein ganz schönes Problem für den guten Kant, weil er sich gar nicht so richtig erklären kann, wie denn jetzt ein freies Wesen in diese Welt kommen sollte.
Ein freies Wesen, das es sich nicht ausgesucht hat, ob es überhaupt kommen möchte und wann und von denen.
Genau, das freie Wesen, das existiert zwar vielleicht schon irgendwie vor dem Zeugungsakt, weil Kant da durchaus erstmal eine theologische Vorstellung mindestens so in den Raum stellt. Also die grobe Idee wäre, wahrscheinlich hat Gott das freie Wesen erschaffen, irgendwo im nominalen Himmel. Und dann gibt es da den Zeugungsakt. Und damit wird dieses freie Wesen nicht mehr geschaffen, denn das wäre ein Problem für Kant, sondern das freie Wesen wird in die Welt gezogen und da ist es jetzt erstmal und hat auf einmal auch noch einen Körper.
Ja, und dann ist es da, das kleine Menschenkind.
Genau.
Und dann ist die Frage, was heißt das eigentlich bezogen auf das Eltern-Kind-Verhältnis? Also man könnte ja sagen, weil das Kind nicht gefragt werden konnte, ob es überhaupt auf diese Welt möchte, stehen die Eltern in einer gewissen Schuld.
Genau, und in gewisser Hinsicht ist das auch ein Teil von Kants Argumentation. Also wir befinden uns hier, vielleicht um erstmal kurz einen Kontext zu schaffen, in der Rechtslehre und es geht um die Frage, wie begründen wir Elternpflichten? Und diesen Elternpflichten korrespondiert natürlich auch sowas wie ein Kinderrecht. Und da geht es darum, dass das Kind erhalten werden muss, körperlich, wahrscheinlich auch in moralischer Hinsicht, dass das Kind nicht beschädigt werden darf und so weiter. Und da haben wir eben diesen Zeugungsakt und da wurde das Kind nicht gefragt. Und deswegen haben wir hier eine andere Situation als bei vielen anderen Rechten. Wir haben nämlich nicht sowas wie einen Vertragsschluss. Also es gibt nicht zwei Parteien, die beide einwilligen, etwa eine bestimmte Leistung zu erfüllen und zu erhalten, sondern die Eltern machen das Ganze eigenmächtig. Und
also eine asymmetrische Beziehung. Ne?
Genau, eine asymmetrische oder auch unilaterale Beziehung haben wir hier ganz genau. Und jetzt ist sozusagen die Frage, wie begründen wir aber genauer gesagt diese Pflicht der Eltern, das Kind eben zu erhalten, vielleicht auch glückselig zu machen. Und da ist jetzt die kantische Idee, naja, mit diesem Zeugungsakt übernehmen die Eltern Verantwortung. Denn sie sind ja dafür verantwortlich, dass das Kind in dieser Welt ist, dass es ein körperliches Wesen ist und das Kind selbst ist ja gar nicht fähig, sich zu erhalten, also seinen Körper zu erhalten, sich zu schützen gegen Kälte, gegen Bedrohungen aller Art. Und jetzt stellt sich aber natürlich weitergehend die Frage, warum soll denn überhaupt das Kind erhalten werden? Das ist ja vielleicht erstmal gar nicht selbsterklärend. Und ich glaube, was wir damit ins Boot holen müssen, und das betont Kant auch immer wieder in diesem Elternrecht ist, oder Elternpflicht erstmal, das Kind ist eine Person. Also das Kind ist eben ein freies Wesen, ist eine Person.
Keine Sache.
Genau, es ist keine Sache. Es ist kein Auto oder kein Haus oder irgendwas, was die Eltern besitzen, sondern es ist ein Wesen mit Würde, wie Kant sagen würde.
Und von Anfang an?
Von Anfang an, vom Zeugungsakt an.
Mhm.
Und solche Wesen sind schützenswert und erhaltenswert. Also die haben, wie Kant sagen würde, einen unbedingten Wert und den müssen wir erhalten. Das kann das Kind aber noch gar nicht selbst. Also natürlich der Embryo sowieso nicht, aber auch das Neugeborene noch nicht. Und die Eltern, die ja dafür Sorge tragen durch ihren Zeugungsakt, dass dieses wertvolle Wesen nun körperlich in der Welt ist, die müssen genau das machen. Die müssen das wertvolle Wesen erhalten.
Ja, das klingt jetzt nicht allzu überraschend. Also wenn man in unser Grundgesetz schaut, Artikel 6, da ist genau davon die Rede. Und dann denkt man, hat vielleicht Kant geschrieben?
Gute Frage.
Also dass Eltern Rechte und Pflichten haben, aber dass das nicht jetzt einfach in deren Ermessen gestellt wird, ob sie sich jetzt um ein Kind kümmern oder nicht.
Genau, also inwieweit Kant da als Inspiration gedient hat, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Was aber tatsächlich, wenn man mal so in die zeitgenössische Literatur zu Elternpflichten schaut, gar nicht unbedingt selbstverständlich ist, ist diese Idee, dass Eltern Pflichten haben, weil das Kind wertvoll ist. Also da gibt es alle möglichen Begründungsansätze, unter anderem auch sehr prominent. Naja, das Kind muss eine Kompensation erfahren zum Beispiel. Also das Kind wird beschädigt dadurch, dass es in der Welt ist. Weil die Welt zum Beispiel ziemlich unglücklich ist und wir holen das Kind in diesen unglückseligen Zustand. Und
das hat Kant gedacht?
Das hat nicht Kant gedacht, tatsächlich. Also, dass das Leben unglücklich ist, schon irgendwie. Aber diese Begründung vertritt er, glaube ich, nicht. Aber die gibt es aktuell tatsächlich. Auch zusammen mit der Idee, dass man vielleicht dann gar nicht mehr zeugen sollte, wenn das Leben so unglücklich ist.
Ja.
Und da finde ich Kant eigentlich ganz schön, dass er eben nicht so einen negativen Ansatz hat, sondern eigentlich die positive Idee des Wesens als Person, als wertvolles Dasein so ins Zentrum stellt.
Naja, Sie haben vorhin sogar das Wort glückselig benutzt, wo mir dann gleich durch den Kopf ging, haben, wenn wir Kants Denken folgen, die eigenen Kinder ein Anrecht auf ein glückliches Leben, auf eine glückliche Kindheit?
Ja, tatsächlich in gewisser Hinsicht schon. Also Kant sagt in diesem Paragraphen, dass die Eltern die Pflicht haben, das Kind, soweit es in ihren Kräften steht, mit ihrem Zustande zufrieden zu machen. Und dieses Zufriedenheit mit dem eigenen Zustand ist letztlich das, was Kant Glückseligkeit nennt. Und darauf haben die Kinder erst einmal ein Recht. Wobei natürlich die Frage ist, wie weit geht das Ganze jetzt? Ne?
Und was versteht man darunter?
Was versteht man darunter, genau. vielleicht erstmal ganz kurz, wie weit geht das Ganze? Das ist auch kritisiert worden. Also da wird auch mitunter gesagt, naja, das ist doch vielleicht zu anspruchsvoll. Die Eltern würden sich doch völlig verausgaben, wenn das Kind permanent glückselig sein müsste und sie alles da reinstecken müssten. Ich glaube, so weit würde Kant aber gar nicht gehen. Also erstmal sagt er ja, naja, so viel wie in den Kräften der Eltern steht, also die müssen das schon auch leisten können, die müssen sowohl körperlich dazu in der Lage sein, als auch finanziell. Und natürlich haben die Eltern ja auch noch alle möglichen anderen moralischen Pflichten. Also Eltern müssen zum Beispiel auch an ihre eigenen Talente denken und Eltern müssen sich mindestens so als indirekte Pflicht auch um ihre eigene Glückseligkeit kümmern und
das
Kinder,
ist aber das, was im grauen Alltag dann in Quere kommt.
Genau, das ist ganz schön schwer auszuhandeln, glaube ich. Und am Ende des Tages geht es ja auch noch darum, das Kind soll ja nicht nur mit dem aktuellen Zustand zufrieden sein, sondern es gibt ja auch diese Zukunftsperspektive. Und da geht es ja schon auch darum, dass das Kind Dinge lernen muss, dass das Kind eben auch als erwachsene Person ein irgendwie zufriedenstellendes Leben führen muss. Und dazu muss es bestimmte Dinge lernen.
Mhm.
Und das kann ja auch einfach sein, dass das Kind erstmal unglücklich macht, wenn sie jetzt lernen muss.
Trotzdem würde ich sagen, das ist nicht überraschend. Das entspricht unseren heutigen Vorstellungen und Intuitionen.
Total.
Wir würden sagen, es geht nicht nur darum, dass Eltern Lebensmittel bereitstellen, sondern sie sollten auch liebevoll mit ihrem Kind umgehen. Sie sollten es in seinen Begabungen fördern und so weiter. Nichts Überraschendes. Jetzt würde mich aber interessieren, was haben denn Eltern für Rechte? Denn gerade weil das so vieldeutig ist, was man eigentlich unter einer guten Kindheit verstehen kann und unter Glückseligkeit, ist ja die Frage, können sich Eltern eigentlich ihren Erziehungsstil aussuchen?
In gewisser Hinsicht, ja. Also Eltern haben nach Kant sehr viele Rechte gegenüber ihren Kindern. Dazu muss man erstmal verstehen, die Eltern haben dieses Elternrecht überhaupt erst einmal, damit sie ihre Elternpflicht durchsetzen können. Ja, also Eltern müssen sozusagen die Mittel nutzen dürfen, die notwendig sind, damit sie ihre Pflichten erfüllen, damit sie also das Kind schützen, ernähren, aber auch bilden können.
Mhm. Sie brauchen ihre Spielräume für die
Erziehung. Sie brauchen einen Spielraum, ganz genau. Mhm. Und da haben sie jetzt aber wiederum einen wirklich großen Gestaltungsspielraum. Also dieses Elternrecht sagt erstmal auch so, vielleicht erstmal sehr befremdliche Dinge. Also sowas wie, wenn das Kind entlaufen ist, dürfen die Eltern das einfangen und zurückbringen in den eigenen Hausstand. weil nur da kann das Kind geschützt werden und so weiter. Aber darüber hinaus beinhaltet es eben auch sozusagen wie so etwas wie die Gestaltung der Erziehung. Also die Eltern dürfen auswählen, was das Kind lernen soll, an Fähigkeiten, die es dann eben als erwachsene Person vielleicht nutzen kann. Also es gibt so ganz klassische Sachen, die wahrscheinlich alle Eltern irgendwie für sinnvoll erachten würden, lesen und schreiben oder sowas. Aber ob mein Kind jetzt Klavier spielen lernt oder ob mein Kind Fußball spielen lernt oder was weiß ich, hier kann man sich ja alles Mögliche ausdenken, das liegt komplett im Ermessensspielraum der Eltern.
Ja, gut, also dass man zum Klavierunterricht verdonnert wird oder gegen seinen Willen auf dem Fußballplatz rumstehen muss, das würden wir als unangenehm bezeichnen. Aber meine Frage zielte darauf, dürfte ich auch ein autoritärer Sack sein?
Teilweise, würde ich sagen. Also erst einmal beinhaltet dieses Elternrecht, dass ich meine Kinder zwingen darf. Also ich darf die Kinder zwingen, dass sie das lernen, wovon ich denke, dass es sinnvoll ist.
Mhm.
Da ist Kant jetzt aber schon unspezifisch, wie weit das gehen darf. Ne? Also im Recht geht es auch immer darum, dass wir Zwang mindestens androhen können. Gleichzeitig müssen wir uns aber ja vor Augen führen, dieses Elternrecht schützt ja das Kinderrecht sozusagen und ist nur dazu da. Das heißt, ich muss ja sozusagen dafür sorgen, dass mein Kind körperlich unversehrt bleibt beispielsweise. Das heißt, ich darf jetzt mein Kind natürlich nicht verprügeln oder Schlimmeres, um da meine Erziehungsziele durchzusetzen, weil das würde das Kind ja schädigen. Und genau das muss ich ja verhindern durch meine Elternpflicht.
Ja, und wenn wir sagen, ein Kind hat seine Würde von Anfang an.
Genau.
Und es soll ein freies Wesen werden.
Genau.
Dann geht das ja nicht.
Genau, also auch sowas wie Demütigung oder sowas widersprechen natürlich dieser Würde-Idee. Das heißt, ein wirklich autoritärer Erziehungsstil, wie man ihn vielleicht so klischeehaft kennt, der würde eigentlich der ganzen Idee der Elternrechte und Elternpflichten als Schutz einer würdevollen Person komplett widerstreben.
Mhm. Nochmal den Kant bezogen auf unsere heutige Realität. Es gibt inzwischen sehr viele Hilfen zur Erziehung, die vom Staat geleistet werden. Die Zahlen explodieren und belasten kommunale Haushalte. Und das ist natürlich auch im Grundgesetz gedeckt. Da wird gesagt, also Eltern haben die Rechte und Pflichten, aber der Staat wacht darüber. Das wird dort ausdrücklich gesagt. Darf der Staat darüber wachen? Oder würde Kant sagen, Finger weg vom Elternrecht?
Ich würde sagen, das ist auch ein bisschen ambivalent. Also der Staat muss natürlich schon darauf achten, dass das Kinderrecht geschützt wird. Ja, also wenn jetzt Eltern ihr Kind komplett vernachlässigen oder ihn, also das Kind gar nicht bilden oder Schlimmeres, dann muss der Staat natürlich eingreifen. Dennoch ist es aber so, dass die Eltern vielleicht freier sind nach Kant, als wir es aktuell in Deutschland ausleben. Also nach Kant wäre es beispielsweise völlig in Ordnung, wenn das Kind Homeschooling oder Ähnliches durchlaufen würde. Wenn die Eltern das für richtig befinden, dann liegt das komplett im Ermessensspielraum.
Hm. Na gut, und dann sind die Kinder irgendwann groß. Haben sie dann umgekehrt irgendwann auch Pflichten den Eltern gegenüber?
Das ist ganz spannend und ich glaube, das widerspricht tatsächlich auch so ein bisschen dem, was in Deutschland vorliegt. Kinder haben keinerlei Pflichten gegenüber ihren Eltern, mindestens in rechtlicher Hinsicht. Also wir haben ja gesehen, die Kinder werden ungefragt in diese Welt geholt. Sie schließen keinen Vertrag mit den Eltern und damit haben sie auch keine rechtlichen Pflichten gegenüber den Eltern. Das heißt, wenn die Kinder volljährig sind, also ihre Fähigkeiten entfaltet haben, sich selbst versorgen können und so weiter, dann werden sie ins Leben entlassen. Da müssen sie die Eltern nicht finanziell oder auf ähnliche Weise rückwirkend quasi unterstützen, vielleicht als eine Art von Kompensation der Erziehung, die sie teilhaftig werden haben lassen. Was tatsächlich Kinder wohl sollen nach Kant, ist eine Tugendpflicht ausleben. Also nichts Rechtliches, sondern hier befinden wir uns im Bereich des Ethischen. Sie sollen Dankbarkeit gegenüber den Eltern zeigen für so alle Wohltätigkeiten, die sie erfahren haben in ihrer Kindheit. Aber das lässt sich nicht rechtlich irgendwie einfordern oder erzwingen.
Ja, da wird es dann wiederum im Alltag oft kompliziert, dass die Dinge nicht vertraglich geregelt sind,
genau,
uns aber trotzdem auf eine andere Art binden.
Genau. Und auch da, glaube ich, ist nochmal ganz spannend. Also Sie hatten ja, glaube ich, vorher das Stichwort der liebevollen Erziehung ins Spiel gebracht. Das spielt natürlich bei Kant erstmal gar keine Rolle, weil Liebe immer etwas ist als Gefühl, was wir gar nicht einfordern können. Also hier geht es wirklich immer nur um reine Tätigkeiten sozusagen, die wir fordern können von der einen oder der anderen Seite. Was da in Gefühlen im Spiel ist, sagt zwar Kant, das ist zwar häufig so, aber das können wir nicht fordern. Und das ist natürlich irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, das ist etwas, was man so gemeinhin eigentlich ja auch als einen Kern der Erziehung und der Eltern-Kind-Beziehung ansehen würde.
Der Kern wäre?
Sowas wie eine emotionale, affektive Bindung, Liebe oder wie auch immer man es genau nennen würde.
Ja, aber das ist doch auch das Schöne an der Liebe, dass sie nicht fordern darf.
Natürlich.
Wir haben mit der Liebe angefangen, dann hören wir mit der Liebe auch auf. Larissa Berger über Elternpflichten und Elternrechte bei Kant. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.